I have nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, if you look at the DOJ, they announced, you know, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. And frankly, the DOJ, I think, should just say, we have other things to do, because that whole thing has turned out. I mean, other than Bill Clinton and, you know, Bill Gates and lots of people that have, there are a lot of questions about it, but nothing on me.
Es ist das Thema, bei dem Donald Trump im Wahlkampf noch absolute Aufklärung versprochen hat und bei dem er seit seiner Wiederwahl mauert wie fast sonst nirgends. Die Epstein-Akten. Am Wochenende ist eine neue Tranche vom US-Justizministerium veröffentlicht worden und die hat es in sich. Grafische Schilderungen von mutmaßlichen Missbrauchsfällen, Bilder diverser Prominenter und viele geschwärzte Namen in anrüchigen Mails. Und über allem steht die Frage, was davon ist wirklich wahr und wer war woran beteiligt? Was wir wissen und was nicht, darüber sprechen wir jetzt im Amerika-Effekt.
This will truly be the golden age of America.
Amerika-Effekt. Donald Trump und die neue Weltordnung.
Make America great again.
Zu Beginn erstmal wieder Hallo Stefanie nach Washington und direkt dazu die Frage, hier in Deutschland sind die vielen neuen Akten heftig eingeschlagen. Wie sieht es bei dir in DC aus?
Hallo Wim. Klar, also die Veröffentlichung der neuen Akten hat hier für eine wahnsinnige Aufregung gesorgt, als die am 30. Januar freigegeben wurden. Über 3 Millionen Seiten, mehr als 2000 Videos, mehr als 180.000 Bilder. Das ist natürlich auch für uns Journalisten eine Riesenherausforderung, denn da muss man sich erstmal durchfinden und durchwühlen, mit den richtigen Fragewörtern oder Keywords dann eben nach möglichen Personen des öffentlichen Interesses suchen, die da vorkommen. Und da ist man ja auch bei einigen Dingen ganz schön fündig geworden. Man ist eher fündig geworden bei Leuten, bei denen man schon wusste, dass sie mit Epstein was zu tun hatten, wie zum Beispiel dem ehemaligen britischen Minister Peter Mandelson. Aber was ich interessant fand, war, dass unter anderem auch der Name von Howard Lutnick auftauchte. Also das ist der Handelsminister von Donald Trump, ist natürlich für die Europäer eine sehr bekannte Figur hier in Washington wegen des Zollstreits. Und der hatte mal zugegeben, ja, so Anfang der 2000er habe er mit Epstein Kontakt gehabt, aber danach nie mehr. Das sei ja ein ganz schrecklicher Kerl gewesen. Diese E-Mails belegen nun, dass er im Jahr 2012 in der Karibik unterwegs war mit seinem Boot und seiner Familie und dann irgendwie Epstein eine E-Mail geschrieben hat nach dem Motto, hey, bist du da, können wir mal vorbeikommen? Und Epstein hat dann auch sofort geantwortet. Also da war Howard Lutnick natürlich noch nicht Minister, sondern der war privater Finanzier, dick im Bankengeschäft und hat sich dann mit Jeffrey Epstein auf dessen Insel zum Lunch getroffen an einem Samstag oder an einem Sonntag. Und das hat Herr Lutnick dann schön verschwiegen. Es gibt hier überhaupt keine Diskussion, ob Lutnick deswegen irgendwie jetzt mal öffentlich Stellung nehmen müsse oder sich entschuldigen müsse oder irgendein Wort auch der Empathie mit den Opfern von Jeffrey Epstein äußern könnte. Also da ist schon so eine absolute Mauer, die das Weiße Haus um alles baut, was mit Epstein zu tun hat.
Du sagst es, bisher gibt es in den USA nicht wirklich Konsequenzen. Es gibt aber aktuell Konsequenzen, und zwar im Vereinigten Königreich. Da hatte Andrew, der Bruder des Königs, ja bereits alle seine royalen Titel verloren. Jetzt fordert der Premierminister Keir Starmer ihn dazu noch auf, sich in den USA vor dem Kongress zu äußern. Und auch Lord Peter Mandelson, Mitglied des Oberhauses und ehemaliger Botschafter in Washington, der ist zurückgetreten und hat die Labour Party verlassen. Er hatte in seiner Zeit als Wirtschaftsminister laut den Epstein-Files sensible Infos an Jeffrey Epstein weitergegeben. Stefanie, in London kennst du dich als unsere langjährige Korrespondentin ja mindestens genauso gut aus wie in Washington. Wie bewertest du das, dass in London solche Konsequenzen folgen?
Genau, also in Großbritannien hat es schon Konsequenzen gegeben. Nur ganz kurz nochmal zurück zu den USA. Also wie gesagt, bei Howard Lutnick hat man nichts gehört, aber es gab natürlich andere Personen des öffentlichen Lebens, die schon Ende des vergangenen Jahres Konsequenzen gezogen haben. Also beispielsweise Larry Summers, der war ja mal vor vielen Jahren US-Finanzminister, war dann Vorsitzender der Harvard University und jetzt auch noch im Vorstand von OpenAI. Da ist dann schon bei den ersten Akten, die kurz vor Weihnachten öffentlich wurden, klar geworden, wie viel Kontakt über Jahre der mit Jeffrey Epstein hatte. Und der ist dann entsprechend auch von Harvard zurückgetreten, aus dem Vorstand von OpenAI ausgestiegen. Also da hat es schon ein bisschen Konsequenzen gegeben, aber wie gesagt, auf politischer Ebene nicht. Aber jetzt nochmal zurück nach Großbritannien. Das ist natürlich, wow, eine Riesengeschichte. Da hatten wir schon lange Prinz Andrew, schon seit, ich glaube, 10 Jahre ist dieses Interview bald her, wo Prinz Andrew versucht hat, irgendwie die Geschichte anders zu erzählen, als sie wirklich war auf der BBC und sich damals schon verstrickt hat in widersprüchliche Aussagen. Naja, und jetzt ist eben noch der noch größere Name Peter Mandelson. Peter Mandelson ist wirklich eine Figur, ein absoluter Teil der jüngeren britischen Zeitgeschichte. Der war schon unter Tony Blair Minister. Der war, man nannte ihn immer The Prince of Darkness, weil er so ein unglaublicher Strippenzieher im Hintergrund war. Der war dann auch EU-Kommissar, Handelskommissar. Das war auch ein Grund, warum ihn dann Keir Starmer im Dezember 2024, kurz nach der Wahl von Donald Trump, nach Washington geschickt hat, weil er halt so ein Strippenzieher ist, weil er unheimlich gute Connection hat und eben als EU-Handelskommissar auch wirklich das nötige technische Wissen, um dann eben ja Handelsverträge mit Donald Trump abzuschließen und vor allem dann keine Strafzölle zu bekommen. Und also das ist schon, finde ich, eine der in gewisser Weise erschütterndsten Beispiele dieses Epstein-Skandals. Und ich rede jetzt gar nicht mal davon, von dem, was die Opfer ausgehalten haben, weil keiner unterstellt jetzt Peter Mandelson, dass er ein Verbrechen begangen hat. Aber er hatte ganz klar sehr, sehr engen Kontakt mit Jeffrey Epstein. Man kann sich kaum vorstellen, so oft wie die beiden sich gesehen haben, dass Peter Mandelson da gar nichts von mitbekommen hat, dass da diese jungen Mädchen dauernd ein- und ausgingen und was da auf seiner Insel los war. Was jetzt das Belastende ist für Peter Mandelson, und deshalb ist er eben auch als Mitglied der Labour-Partei zurückgetreten. Er ist dann jetzt auch aus dem House of Lords, also auf dem Oberhaus zurückgetreten. Und es gibt jetzt auch strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn, weil er im Jahr 2009, glaube ich, war das, da war er Wirtschaftsminister, dann unter Gordon Brown, in seinem Büro saß und mit Jeffrey Epstein tatsächlich Geheimakten geteilt haben soll und unter anderem ihm versprochen hat, das war, weißt du, 2008, 2009, das war ja die Finanz- und Wirtschaftskrise. Da haben sich die Regierungen ja alle möglichen Maßnahmen überlegt, wie man halt die Finanzbranche besser in den Griff bekommt. Und da hat ja dann Epstein, der ja Banker war unter anderem, gesagt, ja, ich guck mal, dass ich das hinbekomme, dass es weiter Boni gibt für Banker. Also das ist schon krass. Und dann hat er auch unter anderem einen privaten Kredit von Jeffrey Epstein akzeptiert für seinen damaligen Freund Rinaldo. Die waren da noch nicht verheiratet. Der ist heute der Ehemann von Peter Mandelson und hat gesagt, ja, das ist prima, dem tut das gut, der kann so eine Osteopathie-Ausbildung machen. Aus den E-Mails liest man auch so ein bisschen raus, dass es halt seinem Freund nicht so gut ging. Und Epstein hätte sich ja so nett um ihn gekümmert und es gibt ja immer noch $10,000 oder 10.000 Pfund und dann kann er diese Ausbildung machen. Das ist schon erschütternd. Und erschütternd eben vor dem Hintergrund, dass dann Peter Mandelson den Job als Botschafter in Washington angenommen hat. Diese Arroganz zu sagen, ich will jetzt meinem Volk und der Nation und den Briten in Washington D.C. dienen, wohl wissend, dass es diese Epstein-Akten gibt, wohl wissend, dass diese Epstein-Akten rauskommen können, wohl wissend, dass wenn die rauskommen, welchen Schaden das an seiner eigenen Partei, an der Regierung und am Premierminister verursachen wird. Und das ist jetzt auch so. Keir Starmer steht unfassbar unter Druck wegen dieser Fehlbesetzung. Ja, das ist schon eine Frage, da könnte man jetzt, ich werde jetzt ein bisschen lang, aber wirklich sehr lange drüber reden, wie ist es möglich, dass diese Leute mit dieser Arroganz durchs Leben gehen und denken, ach, ich werde sowieso nie zur Rechenschaft gezogen. Das ist der Fall für im Fall Peter Mandelson so. Natürlich noch viel mehr im Fall von Prince Andrew, der einfach nur gelogen und abgestritten hat über all die Jahre und fröhlich weiter Jeffrey Epstein besucht hat.
Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, du hast es vorhin gesagt. Es gibt zwar Konsequenzen auch in den USA, es gibt aber bislang zumindest keine politischen Konsequenzen. Wer jetzt aber zugesagt hat, nach einigem Zögern, sich in der Sache vor dem Kongress zu äußern, das ist das Ehepaar Clinton, also der ehemalige Präsident Bill Clinton und seine Frau, die ja auch diverse öffentliche Ämter innehatte, unter anderem in der Regierung von Barack Obama. Was steckt da dahinter, dass die Clintons vom Kongress vorgeladen wurden?
Also der Fall der Clintons ist ein bisschen anders gelagert. Da gibt es eben auch, gab es vom Kongress eben die Auflage oder Forderung an das Ehepaar Bill und Hillary Clinton, dass sie vor dem Kongress aussagen sollen zu Epstein, weil sie eben auch in diesen Akten vorkommen. Und dann haben die beiden Clintons erstmal gesagt, nö, machen wir nicht. Wir wollen, wir sagen gar nichts, wir kommen da gar nicht hin zu der Vorladung. Und dann stand denen aber jetzt ein Verfahren wegen Missachtung des Kongresses bevor. Das sollte im Laufe dieser Woche abgestimmt werden und das hätte bestimmt auch, hätten die Antragsteller gewonnen. Und man kann annehmen, dass jetzt eben im Zuge der Veröffentlichung von neuen Akten und der noch größeren Schlagzeilen, ich spekuliere da jetzt vollkommen, aber dass die Clintons sich gedacht haben, gerade jetzt einmal den Kongress zu missachten und da nicht aufzutauchen, damit könnte man sich ja vielleicht noch verdächtiger machen. Und möglicherweise haben sie dann gesagt, so jetzt gehen wir aber auf jeden Fall dahin. Also Ende Februar ist dann hier großer Showdown. Da wird, ich glaube, zuerst Hillary Clinton am 26. Februar und dann am Tag danach Bill Clinton vor dem Kontrollausschuss des US-Kongresses aussagen müssen zu dem, was sie über Jeffrey Epstein wissen.
Bill Clinton ist natürlich ein ehemaliger Präsident. Der aktuelle Präsident selbst, Donald Trump, der kommt ja auch immer wieder in diesen Akten vor, teils auch im Zusammenhang mit wirklich schwerwiegenden Vorgängen, wenn sie denn stimmen sollten. Aber er versucht ja weiterhin, das Ganze auszusitzen. Oder wirkt das nur von uns hier aus Europa so?
Wir haben ja schon öfter über Donald Trump und Jeffrey Epstein gesprochen. Und ich habe jedes Mal gesagt, wir sollten da sehr, sehr vorsichtig sein. Dass Trump da irgendwas verbrochen hätte oder sich falsch verhalten hat oder so, das kann man nicht unterstellen. Es ist jetzt auch nach Freigabe von so vielen Akten dasselbe. Trump kannte den Epstein, den kannten unfassbar viele Leute. Also wirklich die A-List der New Yorker Promis und Miami Promis und die ganz, ganz, ganz reichen US-Amerikaner aus dem Bankengewerbe, aus auch vor allem aus der Politik, aus der demokratischen Spitze vor allem, weil Epstein hat ja vor allem an die Demokraten gespendet. Die kannten den alle. Der hat dauernd Partys gemacht. Der hat da in seine verschiedenen Villen eingeladen auf seine Insel. Da waren so viele Leute, Bill Gates, Noam Chomsky, you name it. Und eben auch die Clintons und natürlich auch Donald Trump, der war ja wie Epstein da, wie man so schön sagt, auf der Rolle dauernd in New York und ständig auf irgendwelchen Partys. Da haben die sich viel gesehen. Und jetzt also in den neuen Akten ist eben auch zu finden, dass Trump öfter mal tatsächlich auf dieser Insel war, und zwar zwischen 1993 und 1996. Soweit ich das nachvollziehen kann, stimmt das aber ziemlich mit dem überein, was Trump immer gesagt hat. Er hat gesagt, klar, die kannten sich, die haben Zeit miteinander verbracht. Aber dann hätten sie sich halt gestritten. Irgendwann so Anfang der 2000er, wenn ich mich recht erinnere, ging es darum, dass der Epstein junge Mädchen aus dem Mar-a-Lago-Club von Donald Trump abgeworben hat auf seine eigene, ja, sein eigenes Anwesen. Und man kann nur sich bange vorstellen, was dann mit diesen Mädchen da passiert ist, die bei Jeffrey Epstein in der Villa auftauchten. Man kann sich vorstellen, dass Trump halt gesagt hat, Jeffrey Epstein, der hat jetzt hier Platzverbot, der darf hier nicht mehr in meinen Club kommen. Und so ist dann eben auch die Bekanntschaft zu Ende gegangen. Das hat Trump gesagt und mehr oder minder stimmt das auch mit dem überein, was bisher an Akten rausgekommen ist. Was auch ganz klar ist, ist, dass Trump dieses Thema Epstein trotzdem auf die Nerven geht. Er möchte da nicht drüber reden. Er ist jedes Mal aggressiv und ist dann auch Dienstag, glaube ich, war das, dieser Woche ausfallend geworden, mal wieder im Oval Office. Da hat ihn Caitlin Collins, das ist diese meiner Ansicht nach sehr, sehr gute Moderatorin, Reporterin von CNN, die hat ihn halt dann mal wieder danach gefragt und dann ist er wirklich wieder ausfallend geworden, hat die beschimpft, hat gesagt, er würde sie seit 10 Jahren kennen und die würde nie lächeln und der Grund dafür sei, dass sie halt nur lügt und deshalb könnte sie nie lächeln. Also das ist ein Thema, das nervt ihn und der hat dann noch gesagt, ach, jetzt hört doch mal auf, immer über Epstein zu reden, es gibt so viele andere Themen, Gesundheitswesen und Sachen, die den Menschen am Herzen liegen, jetzt hört doch mal auf mit Epstein.
Spannend bei dieser neuen Veröffentlichung, bei diesen jetzt ja wieder rund 3 Millionen Akten, ist ja auch der Ablauf dieser Veröffentlichungen gewesen. Also am Freitagabend, da waren sie online, das ging dann um die Welt, die BBC und andere Medien haben darüber berichtet, haben Eilmeldungen rausgesandt und dann waren die Akten plötzlich wieder offline. Und erst nach einigen Stunden tauchten sie dann genauso plötzlich wieder auf. Es fühlte sich so ein bisschen an, als wäre diese Veröffentlichung am Ende ein Versehen im Justizministerium gewesen. Gibt es da irgendwelche Anzeichen, dass das tatsächlich ein Unfall gewesen sein könnte?
Nein. Also die Veröffentlichung durch das Justizministerium war überhaupt kein Versehen. Ganz im Gegenteil. Das Justizministerium hat sogar zu lang gewartet. Die mussten die eigentlich schon, ich glaube, 2 Wochen früher vorlegen, haben es aber einfach nicht gemacht. Du erinnerst dich an dieses Gesetz, was ja durchgekommen ist gegen den Widerstand von Donald Trump im Repräsentantenhaus und dann auch im Senat, eben diese Epstein Files, die Epstein-Akten, öffentlich zu machen. Das sollte binnen von 4 Wochen passieren. Hat jetzt eben 6 Wochen gedauert. Aber was dann geschah nach der Veröffentlichung, war, dass eben sofort vor allem die Anwälte der Opfer diese Papiere durchgesehen haben und auch die Opfer selber und ganz schnell festgestellt haben, da waren wirklich Informationen drin, die nicht geschwärzt waren zum Zeugenschutz oder auch zum Opferschutz, wo teilweise Fotos von denen drin waren, die nicht geschwärzt waren, wo ganze Adressen drin waren. Und dann ist natürlich sofort, haben die da Einspruch eingereicht und dann hat das DOJ deshalb erst nochmal, also das Justizministerium, dann nochmal die Akten runtergenommen, hat die nochmal durchgegangen, hat dann eben nochmal geschaut, was muss man da rausnehmen, damit eben der Privatschutz oder der Personenschutz von den Opfern und anderen Zeugen garantiert werden kann. Und da ist dann eben dann ein Teil wieder weggenommen worden und dann wieder ein Teil geschwärzt worden. Dass das Justizministerium überhaupt Akten veröffentlicht hat, die nicht den Opferschutz gewährleistet haben, indem eben Informationen öffentlich wurden, die auf keinen Fall hätten öffentlich gemacht werden dürfen. Das hat auch Wahnsinnsreaktionen im Kongress ausgelöst, unter anderem Chuck Schumer, das ist der Vorsitzende der Demokraten im US-Senat. Der hat dann Trump vorgeworfen, dass der US-Präsident überhaupt kein Verantwortungsgefühl habe und auch kein Mitgefühl mit den Opfern und dass sowas eben deshalb passiert, weil dem Weißen Haus das völlig egal ist, was mit den Opfern von Epstein passiert.
Zum Abschluss noch die Frage, es waren jetzt 3 Millionen ungefähr neue Akten, die dazugekommen sind. Vorher waren auch schon Millionen Akten veröffentlicht worden. Können wir noch mehr Akten erwarten? Das ist ja, was man so hört, noch nicht alles, was es in diesem riesigen Wust an Epstein-Akten gibt.
Was klar ist, ist, dass Epstein noch lange nicht zu Ende ist. Also ich meine, das ist wirklich eine Geschichte, die geht ja jetzt schon seit 15 Jahren mindestens, also seitdem Epstein zum ersten Mal verurteilt wurde, 2008, 2009 und dann erst recht seit 2019, als er sich dann in Haft umgebracht hat und 2021, als seine ehemalige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell, die ist ja dann verurteilt worden und sitzt jetzt voraussichtlich noch 20 Jahre in New York im Gefängnis. Das sind solche Untiefen von Materialien, die uns beschäftigen werden weiter und es werden bestimmt auch noch andere Sachen aufgedeckt. Es gibt auch noch eine ganze Menge Material, das nicht öffentlich ist und möglicherweise auch noch freigegeben wird. Also seien es jetzt eben die Papiere, die zwischenzeitlich zurückgezogen wurden, weil die nicht vernünftig geschwärzt waren, dass die nochmal rauskommen. Es kann auch mit Sicherheit so sein, also der Kongress wird weiter Druck machen, dass eben alles veröffentlicht wird, was mit Epstein zu tun hat. Heißt also zum einen ja, es werden noch mehr Papiere kommen. Ist aber jetzt nicht abzusehen, wann, weil jetzt sozusagen das DOJ sagt, so, wir haben jetzt unsere Pflicht erfüllt, wir haben dieses Gesetz erfüllt. Und zum anderen werden noch so viele, werden wir Journalisten und unsere Kollegen noch so viel weiter graben, dass es da sicher noch ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen gibt. Und dann das Allerwichtigste aus Sicht der Opfer ist natürlich die Hoffnung, dass dann eben auch Leute, die beteiligt waren und möglicherweise Verbrechen begangen haben, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Man vermutet, mehr als 1000 Opfer von Jeffrey Epstein vielleicht ein kleines bisschen die Gerechtigkeit bekommen, die sie wirklich nach all dem Leiden verdienen.
Den Wünschen, den kann man sich auf jeden Fall anschließen. Und ich glaube, eines ist sicher, die Epstein-Akten, die werden uns noch sehr lange begleiten. Bevor wir diese Folge jetzt beenden, habe ich, das ist jetzt ein bisschen ein Cut, ich habe noch einen anderen Podcast-Tipp. Denn wir hören ja derzeit und schon seit einer ganzen Weile immer wieder Politiker darüber sprechen, dass Russland nach der Ukraine auch die NATO angreifen könnte. Und wir haben uns die Frage gestellt, was wäre denn eigentlich, wenn das wirklich passiert? Wie würde Deutschland reagieren? Wo liegen unsere Stärken? Wo liegen unsere Schwächen? Das wollten wir wissen und haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht. In einem Wargame haben wir einen Angriff auf die NATO-Ostflanke simuliert. Und das haben wir nicht alleine gemacht, sondern mit ehemaligen Entscheidungsträgern, Politikern und Sicherheitsexperten. Die haben für einen Tag die Rollen der Bundesregierung übernommen und ein zweites Team hat den Kreml gespielt. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich kann schon verraten, dass in diesem Wargame nur ein Team seine strategischen Ziele erreichen konnte. Und dieser Podcast, von dem ich jetzt erzählt habe, der heißt Ernstfall, was, wenn Russland uns angreift, ein Wargame. Den Link dazu, den stelle ich Ihnen und euch in die Shownotes und hören Sie unbedingt mal rein. Das ist wirklich ein spannendes Projekt, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut geworden ist. Und zum Abschluss dieses Podcasts sage ich trotzdem wie immer, danke dir, Stefanie, und bis nächste Woche.
Danke dir, Wim. Wir sprechen uns nächste Woche. Tschüss.